Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Das Original, eure Promi-Gossip-Celebrity-News am Freitagmorgen. Bei mir ist mein Kollege Max Richard Lessmann Gonzales. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka, die Grande, und mir geht's super, Max geht's super, tippitoppi, das wird eine geile Folge, oder?
Es wird eine geile Folge. Ich bin noch ganz im Bushido-Wahn. Ich habe mir gerade die Bushido-Doku, vor 5 Minuten habe ich die zu Ende geguckt, die 6-teilige Bushido-Doku auf Amazon Prime, unbezahlte Werbung. Darüber müssen wir auf jeden Fall heute sprechen. Über einige andere Sachen, die sich skurrilerweise aufgetan haben in dieser Woche. Aber wie geht es dir denn? Willst du nur sagen, dass es dir gut geht, oder möchtest du noch ein bisschen in die Tiefe gehen?
Also ich habe mich letztes Wochenende weggeschallert. Mit einer Kanone.
Mit Ansage oder ohne Ansage?
Mit Ansage. Es war eine dieser Schmiersufttage, die ich wusste, die kommen auf mich zu. Waren auch so halb beruflicher Natur. Es ist wirklich absurd, aber zu meinem Beruf gehört Trinken dazu. Ich weiß, es verstehen Leute nicht, aber wenn man wie ich im Nachtleben unterwegs ist beruflich, nein, Quatsch, ich bin ja gar nicht im Nachtleben unterwegs.
Nachtleben?
Wenn man wie ich ein Stripclub-Besitzer ist, dann muss man einfach auch saufen. Nein, aber egal, ich sag nicht was, aber auf jeden Fall gab es ein Get-Together, möchte ich es mal nennen, auf dem Dorf.
Ich sag nicht mit wem,
oh, es ist schlimm, wenn Leute das immer sagen. Und da kam ich dann nicht mehr weg und dann musste ich da dann auch irgendwie schlafen und das war auf jeden Fall wild, aber das geht auf keine Kuhhaut mehr bei mir. Also ich muss echt sagen, das geht nicht. Also ich muss schon um 3 spätestens entweder in einem 5-Sterne-Hotel liegen oder in meinem eigenen Bett oder bei Jasna Fitzibauer im Bett, das geht auch noch, oder bei Anna Mühe im Bett, das geht auch, aber ich muss in irgendeinem Bett liegen und kann nicht mir die Nacht so um die Ohren schlagen, dass es keine Nacht gab, und dann noch mit dem Zug zurückzufahren. Ich war wirklich 3 Tage lang wie ein Zombie. Das kann ich nicht mehr. Sorry.
Oder mit meinem Hund in meinem neuen Hundebett. Da würde ich dich auch jederzeit
ablegen. Ja, ich weiß nicht. Also Hunde finde ich doch auch dann doch zu eklig, weil die sich ihren Po lecken. Hunde lecken sich ihren Po. Das finde ich einfach nicht schön. So, und du?
Es gibt auch viele interessante Menschen, die sich am Po lecken. Du, also wie gesagt, ich schlafe hier ab und zu mit meinem Hund. Nee?
Nee.
Nicht selbst, aber gegenseitig.
Ja, aber es gibt niemanden, der sich selber am Po leckt. Also, so, wie geht's dir? Was ist los?
Mir geht's ganz gut. Ich fand's auf jeden Fall ganz gut, dass du gesagt hast, dass du beruflich trinkst und Leute dafür kein Verständnis haben. Meine Oma hat ja nicht mal Verständnis dafür, dass ich beruflich telefonieren muss. Deswegen, also es gibt auch noch Abstufungen.
Das sagt mein Vater, sagt auch immer, nur das Personal ist immer erreichbar, sagt er, wenn ich manchmal beim Abendessen noch kurz irgendwas mache. Ich sag, Alter, ja, Papa, okay.
Meine Oma hat mir nicht mehr erlaubt, mein Handy zu laden, als ich das letzte Mal da war.
Wie verbietet sie das?
Hat, weißt du, was das kostet?
An Strom oder gesagt, was? An Strom,
ja, ja. Ja, und hat sie gesagt, meinte ich, Oma, ich muss doch arbeiten. Hat sie gesagt, das nennst du Arbeit? Ja, interessant auf jeden Fall. Dann immer nachts heimlich das Handy geladen, in irgendeiner Ecke, die sie nicht gefunden hat.
Ja, du, aber man weiß einfach nicht, was wir beruflich machen. Das hat auch neulich wieder, mein Kind hat das gefragt, meinte, Mama, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Da habe ich gesagt, das weiß nur der liebe Gott.
Telefonieren und saufen.
Und das Fernsehen gucken. Ich gucke auf viel Fernsehen auch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und dann meine ich, es geht dich nichts an. Hauptsache, es gibt Essen auf dem Tisch.
Alessio geht's gut.
Und Jeezies. Genau. Nein, Quatsch. So, jetzt, wie sind die Themen? Bitte.
Die Themen des Tages sind folgendermaßen: Bushido-Doku, was geht eigentlich ab, und Einigung mit Arafat Abou-Chaker. Das ist eine Breaking News, die heute reinkam, zumindest in einem Punkt.
Ja.
Dann Alec Baldwin, ich habe nicht abgedrückt. ABC News Special dazu. Dann Billie Eilish, What's My Name. Wir müssen unbedingt mal über Jeremy Fragrance reden. Das haben wir nämlich in unserem Leben noch nicht getan.
Ja, das ist wieder so eine Person mit Lippenpiercings, die ich nicht kenne, und Gesichtstattoos, oder?
Genau. Die Wendlers auf OnlyFans, alles nur Betrug. Harpe Kerkeling vor großem Comeback, Britney Spears erster Geburtstag in Freiheit, Angela Merkels Lieblingslied wurde revealed, und es gibt eine Netflix-Doku über den schwulen Bachelor Colton Underwood.
Oh ja. Also ich habe hier noch Fernanda Brandes, das ist so toll. Ich habe mir richtig oldschool die Bunte gekauft. Und da kriege ich ja meistens ganz tolle Themen über Ernst August von Hannover mit seiner Schnitzeldiät, haben wir schon viel erfahren, haben wir viel erfahren über der Sohn hat die Kutsche geklaut, dann, dass er irgendwelche Polizisten beschimpft hat und mit Sachen beworfen hat und so, aber diesmal leider nicht, sondern nur Fernanda Brandao, die ist ja ein bisschen
von den Hot Bandidos,
von den
oder?
Hot Bandidos ist es ein bisschen der Ernst August des Eurodance. Würde ich sagen. Auf eine Art. Und dann habe ich noch was über Carter Reum, dessen Namen wir nicht wissen, wie der ausgesprochen wird. Und Paris
Wer ist
Hilton,
das nochmal?
Der Mann von Paris Hilton.
Ah, okay.
Und da ist wirklich, da ist hier Druck auf dem Kessel.
Hello Darkness, my old friend.
Ja, und auch ganz traurig, dass du das nicht mit drin hattest. Kanye West dreht vollkommen frei und Marilyn
Ach,
Manson
so, ja.
wird Hausdurchsuchung. So, aber die Frage ist, womit wir eigentlich anfangen. Also, ich möchte das bitte kurz strukturieren, weil sonst wird das heute nichts. Also.
Ich finde das gut. Gib mir Struktur.
Sag nochmal ganz kurz deine ersten drei Themen.
Meine ersten drei Themen sind Bushido, Doku und Einigung mit Arafat Abu
Chaka
und Alec Baldwin. Ich habe nicht abgedrückt.
Das interessiert mich einfach mal so wirklich, weil da habe ich nichts von, also bitte. Was, sagt er jetzt, er hat nicht abgedrückt. Erzähl mal.
Folgendes, und zwar gibt es ein großes Interview, ein Tell-All-Interview mit einem sichtlich angeschlagenen Alec Baldwin, der ja schon immer eine Tendenz auch zu Tränensäcken hatte, aber das ist auch nicht mehr normal. Also werden durch Weinen Tränensäcke größer? Heißen sie deswegen so oder ist das einfach eine, ist das?
Na, ich weiß nicht, ob man so viele Paparazzi und so Fotos von dem gesehen hat. Ich glaube, der ist schon immer relativ gut ausgeleuchtet und dann auch geschminkt und im Kameralicht. Also ich glaube, man sieht ihn halt auch nicht so. Und klar, wenn du viel weinst, dann hast du einfach Klüsen. Also ich sehe, wenn ich weine, habe ich auch Klüsen.
Meine Mutter sagt immer, der Goldfisch hat die Augen dick, wenn sie geweint hat. Finde ich auch einen sehr guten Spruch. Auf jeden Fall, Alec Baldwin sieht ganz, ganz fertig aus. Und redet über diesen Zwischenfall, bei dem die Kamerafrau seines letzten Filmes Rust zu Tode gekommen ist. Darüber haben wir ja schon viel geredet. Es ist ein großes Tell-All-Interview bei ABC News mit dem Journalisten George Stephanopoulos, der ihn da interviewt. Und dieses Interview ist aber noch nicht erschienen.
Sagst du so, als wäre das Thomas Gottschalk aus Amerika. Also wer ist, kennt man den oder was?
Nee, das wurde aber ganz groß eingeblendet in diesem Trailer, den es bis
du
jetzt
sagst
gibt.
Du sagst das so, als sagen alle so, scheiße, den muss ich kennen und jetzt traue ich mir nicht zu sagen, dass ich den nicht kenne, weil wir so Name-Dropping so
Ich habe noch nie machen. Von dem gehört. Okay. Ich dachte aber, ehrlicherweise habe ich den Namen deswegen so gesagt, weil ich dachte, dass du, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer das ist, mich dafür total schämst.
Papadopoulos und Mamadopoulos.
Auf jeden Fall wird das heute Abend, Donnerstag, beziehungsweise morgen am Freitag in Deutschland, also heute alles durcheinander. Diese Sendung kommt am Freitag raus. Dann wird dieses Interview sichtbar sein. Man kann sich das dann angucken. Wir konnten es bei Redaktionsschluss noch nicht vollständig sehen, nur den Trailer. Interessant ist, dass er da tatsächlich sagt, George Stephanopoulos fragt ihn, sag mal, warum hast du denn eigentlich abgedrückt? Das stand ja nicht im Drehbuch, dass du abdrücken sollst. Ne? Darüber haben wir ja letzte Woche geredet.
Ja.
Und er hat gesagt, ich habe nicht abgedrückt.
Sondern?
Und dann hat der George gesagt, ja, was ist denn dann passiert? Und natürlich können wir das noch nicht wissen. Das werden wir dann erst im großen Interview wissen. Es ist ein totaler Cliffhanger. Aber das ist natürlich hochgradig interessant. Also was da jetzt irgendwie zutage kommt oder
wie
er
die Behauptung
Stellung
ist
bezieht.
Oder die rückwirkende Erinnerung. Es ist ja alles fürchterlich.
Er hat allerdings gesagt, es wäre er wäre nicht das Opfer in dieser ganzen Geschichte und er würde gerne, dass die Öffentlichkeit aufhört, mit ihm so ein Mitleid zu haben. Er wäre nicht der Leidtragende oder der Hauptleidtragende in der ganzen Geschichte. Und dann fragt ihn George Stephanopoulos, den wir alle kennen müssen, weil er der Thomas Gottschalk von Amerika ist.
Papa von Mamadopoulos. Aber heißt er gar nicht Papadopoulos?
Stephanopoulos heißt er.
Ach so.
Und der hat dann gesagt, aber ist es das Schlimmste, was Ihnen je passiert ist? Und dann hat er gesagt, ja.
Ja, Entschuldigung, das hätte ich also auch beantworten können, wirklich.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, was sollte das dann auch sonst sein als das? Also ich bin sehr gespannt auf dieses Interview, ich werde das mir natürlich ansehen und in der nächsten Woche können wir dann nochmal dezidiert darüber reden, wie er denn abgedrückt hat und warum eigentlich nicht und was da eigentlich alles los war. Ob es da überhaupt noch irgendwie was Neues gibt, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich ist es so wie dieses Oprah-Interview mit Harry und Meghan, wo man beim Trailer denkt, oha, und dann kommt gar nicht mehr so viel raus. Ja.
Okay, dann lass jetzt über Bushido reden, weil das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
It's the elephant in the room.
Der Elephant in the Room. Ich nehme es vorweg. Mir hat es richtig gut gefallen. Klar, es war ein bisschen wiederholend teilweise. Es ging viel darum. Also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihn auf jeden Fall verlassen. Also das wäre auf jeden Fall, wäre ich ausgezogen. Safe. Also das war ja Hauptthema, dass sie ihn auf jeden Fall unter mehreren anderen Umständen verlassen hätte. Ich muss trotzdem sagen, dass mich das so krass und entertained hat. Es ist richtig sowas, dass ich mich gefreut habe, am Leben zu sein, um als Mensch Augen und Ohren zu haben, das zu gucken und zu hören. Also es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Aber ich möchte, also liebe Hörer, ihr wisst ja bestimmt, dass Max Richard Lessmann González der Meinung ist, dass Bushido ein Psychopath ist. Und das hat er eben schon oft versucht nachzuweisen. Und ich möchte jetzt gerne, dass du diesen Case hier weiterführst. Ist ja. Er ein Psychopath?
Ich gehe weiterhin davon aus, dass es sein könnte, dass er es ist. I do not treat Bushido. Ich glaube, dass es auch bei Menschen mit psychopathischen Zügen, das ist ja auch ein Spektrum.
Aber was ist durchaus, das Psychopathische?
Also es gibt tatsächlich zwei, drei Sachen, die er sagt, in dieser, also die machen sich ja sogar in der Doku drüber lustig, ne? Also Anna-Maria sagt ja an einer Stelle hier, du bist so ein Psychopath, weil du irgendwie nur an dich denkst. Ja, und
da ging es um wie netter Eis und,
so.
Und da ging es
genau,
um
genau, da machen sie sich drüber lustig.
Egoismus
ja,
und Psychopath,
schon klar.
Das ist schon ein Unterschied.
Ja, aber sie sagt ja Psychopath,
wirklich?
Flair Voice. Ja, genau.
Achso, das habe ich mir auf dem Schirm.
Das ist ja ein Vorwurf, der irgendwie da schon länger im Raum steht. Und es gibt tatsächlich zwei, drei Sachen, die er sagt, wo man so ein bisschen so ist, natürlich insgesamt entsteht das Bild, und das nehme ich ihm auch total ab, dass er diese ganze Geschichte für seine Familie tut und weil da Leute in Gefahr sind, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube auch, dass grundsätzlich Menschen, die psychopathische Züge haben, auch Menschen haben, die ihnen wichtig sind. Und gerade die eigenen Kinder und gerade Menschen, die einem so nah sind.
Aber was ist psychopathisch?
Ich finde, dass ein paar Aussagen, die er getätigt hat, in Richtung von, ich kann meine Emotionen extrem kontrollieren. Es ist für mich alles, an dem Tag, an dem es vorbei war, war es für mich vorbei. Von einem
und
Tag auf den anderen.
Und ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, was noch nicht passiert ist, wird nicht passieren. Aber er sagt ja auch, ich schlafe gar nicht und er ist voll gestresst. Also,
ja.
Ich kann
also,
auch
wie gesagt,
sonst was sagen, wenn der Tag lang ist.
Es ist wie gesagt auch schwierig. In dieser Doku geht es natürlich jetzt weniger darum, was der in der Vergangenheit auch für unmenschliche und, also das wird immer so ein bisschen gestreift, ne, wie er auch mit Leuten umgegangen ist.
Ja, dass er scheiße mit Leuten umgeht. Aber kannst du da nochmal was aufarbeiten?
Es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich irgendwie so off the record weiß, über die ich aber nicht so richtig reden kann, wo er mit Menschen irgendwie, die in der Medienbranche arbeiten, die ich kenne, wahnsinnig ekelhaft umgegangen ist.
Kann ich mal ganz kurz
Drohung.
An dieser Sache, für alle Menschen, die es nicht verstehen, Max Richard Lessmann González ist fasziniert von Bushido, aber er befürwortet weder seine Taten noch Äußerungen. Es gab ja Leute, die gesagt haben, so, ja, es geht gar nicht, kann man überhaupt nicht, Max, wieso findest du gut und so. Du findest ihn einfach faszinierend und interessant. Du findest ihn jetzt ja nicht geil und sagst, Bushido for President.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin wahnsinnig fasziniert und ich bin auch fasziniert von seiner Musik. Ich bin auch Fan seiner Musik. Ich bin aber nicht Fan seiner Person. Ich finde, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall voneinander trennen muss. Und Fan der Musik zu sein, bin ich vor allem auch wegen dieser Absurdität, wegen der Geschichte, die dahinter steckt, wegen den ganzen Querverweisen, die es in seinen Texten auch immer gab.
Aber wie findest du die Musik jetzt? Weil ich finde tatsächlich auch in der Doku, da macht er ja neue Musik und es ist ganz schön dated, finde ich.
Tatsächlich geht es da ja um CCN4 mit Animus. Das war total, doof.
Das
fand Mama-Lied. Ich total doof.
Das ging viel um
Mama. Nee, das Mama-Lied, das ist richtig krass. Dieses Oma-Liese-Lied gehört habe von Bushido, da habe ich im ICE geweint damals, weil ich so krass fand.
Der grüne Frosch ist noch am Kühlschrank hängt der und der gehört Oma. Du hast vor Rührung oder vor Wut geweint oder vor Scham?
Vor Rührung.
Okay, das heißt aber Rapper dürfen auch über ihre Mutter rappen, ne? Das ist schon so, das darf man einfach.
Ja, das ist glaube ich der einfachste Zugang irgendwie da in diesem harten Milieu über seine Gefühle sprechen zu können, ist dann irgendwie über familiäre Themen. Da macht man sich dann irgendwie auf. So. Und, also, um jetzt kurz zu beantworten, was die Frage angeht, was ich halt wirklich tatsächlich interessant finde, ist, dass Bushido an einer Stelle sagt, das, was wir da darstellen, was wir da tun, das ist im Prinzip eigentlich wie Wrestling. Und ich bin ja auch Wrestling-Fan und es macht natürlich auch immer mehr Sinn, dass ich auch genau also ich wünsche mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, abgesehen von dieser ganzen, oder nicht abgesehen davon, sondern im Gegensatz zu dieser ganzen Diskussion über Authentizität im Gangster-Rap, wünsche ich mir eigentlich, dass diese ganzen Typen das nicht wirklich machen, was sie da erzählen, sondern dass einfach nur eine Geschichte erzählen, einfach nur ein Charakter sind. Ja, aber leider Gottes gibt es dann immer wieder ja
Fälle, vor allem in Bezug auf Frauen, ne, gibt es halt einfach viel Scheiße.
Genau, das wollte ich gerade sagen, die dann irgendwie sagen, ich boxe meine Frau und dann boxen die wirklich ihre Frau. Also das ist tatsächlich auch was, was ich dann als Text auch nicht interessant finde, um das einmal ganz kurz zu sagen. Aber trotzdem, diese Charakterdarstellung, wenn das dann zu viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, das finde ich gar nicht so geil. Und ich finde, das ist ein Vorwurf, der ihm da gemacht wird von seinen Rap-Kollegen, dass er irgendwie da so drüber hinweggeht. Weil er hat jetzt wieder Musik gemacht, wo er quasi genau das macht, obwohl es diese Doku gibt, wo er mit seiner Familie diese Krise hat und über diese Zerwürfnisse redet und irgendwie weint und so. Aber es gibt jetzt einen neuen Song, Giftgrünes B von Bushido, wo er genau wieder rappt wie früher und Leute beleidigt von oben bis unten. Und das finde ich tatsächlich jetzt wieder total interessant. Also auch, wie er das irgendwie verargumentiert. Ja.
Okay, um jetzt mal wieder von dem Nerd-Hip-Hop-Tum wegzukommen und hin zum Niemand muss ein Promi sein Podcast, haben wir hier als Hauptprotagonistin Anna-Maria,
ja.
Connor aka Lagerblom aka I don't know.
Fetchichi,
toll, oder? Toll, ja. Also wirklich. Ist sie eine Mob-Wife?
Ja, nur, dass sie gegen den Mob agiert.
Naja, aber sie war ja auch lange für den Mob. Also es ist ja quasi, eigentlich ist sie erst dagegen gegangen, als der Mob sie angegriffen hat. Also es ist ja auch so, sie erzählt ja, was ich echt interessant fand, dass sie ja erzählt, unser Leben war, wir haben getrenntes Leben geführt. Er war oben, ich war unten, ich habe die Kinder gemacht, ich bin essen gegangen am Wochenende, wir haben keinerlei gemeinsames Leben gehabt. Und das ist ja erst eskaliert, als er sie persönlich angegangen ist.
Als Arafat, ja. Anna-Maria. Genau. Auf dem Grundstück, ja, da gab es irgendwie so ein Palaver.
Wo sie ihren Zaun nicht, ja. Wo man schon sagen konnte, okay, hat sie die Zeit davor. Also ich finde es irgendwie schwierig zu sagen. Also ich finde es schon auch krass, wie sie aussieht. Also
es gibt da eine Widersprüchlichkeit.
Ja, es gibt eine Widersprüchlichkeit. Also dieses, ich kann nicht verstehen, warum Leute das durchziehen. Also es ist fast so, als wäre sie halt ein richtiger Gangster und als könnte man ficken, wie man will. Aber wenn man sie persönlich angeht und sie nicht ihren scheiß Zaun dahin machen lässt, wo sie will, dann aber ciao. So wirkt es so ein bisschen, was ja auch geil ist. Also ich finde sie wirklich auch eine richtig geile Person. Also ich habe heute Nacht auch ganz wirre Träume von diesen 7000 Kindern gehabt und so. Also ich finde vor allem dieses Ding auch mit diesen Brüsten und dass sie so dünn ist, der Arsch ist, glaube ich, auch gemacht. Dann hat sie, glaube ich, in der Doku, das fand ich auch interessant, jetzt so einen Schnitt unter der Nase, das ist so ein Lippenlifting. Da macht man so einen kleinen Schnitt unter der Nase und dann hebt sich die Oberlippe so an. Natürlich sind da noch andere Sachen gemacht, aber ich finde sie echt richtig geil. Also so zum Reinziehen als Protagonistin, auch dieses Übermutter-Ding, das bin ich echt, ich muss echt sagen, mich beeindruckt, ich sage nicht, dass ich das erstrebenswert finde, dass ich so sein will, dass ich finde, dass irgendjemand so sein will, aber das beeindruckt mich schon sehr, sehr, sehr stark, wenn Frauen sich dafür entscheiden, jetzt nochmal mit diesen Drillingen, alter Schwede, die haben einfach 8 fucking Kinder. Ja. Also ich habe schon Probleme, hier einen Adventskalender auf die Reihe zu bekommen, dann mach mal 8. Wirklich, also, ne? Klar hat die Hilfe, aber trotzdem bei 8 Kindern, das ist ja auch wie bei Kim Kardashian, du kümmerst dich trotzdem um deine Kinder selber, weißt du? Also es ist schon, also ich finde das echt faszinierend, richtig so wie im Zirkus faszinierend so. Klar haben die Geld, Leute, ist mir schon klar, dass sie es einfacher haben als andere Leute mit 5 oder 8 Kindern, aber vom Ding her ist das schon wow. Dass sie auch so dazu steht. Meine Frau ist eine super Hausfrau und Mutter. Das ist ja so das Ding. Das ist ja, und das findet sie auch gut. Und das ist ja auch schön, weil Leute, wir leben in einem Land, wo jeder machen kann, was er will. Man muss nicht das geil finden, zu arbeiten.
Man muss aber trotzdem auch sagen, dass sie ja quasi, obwohl das ihre Rolle in der Familie ist, sie aber gleichzeitig auch diejenige ist, die ob das jetzt am Zaun lag oder warum auch immer, diese Befreiung der Familie eingeläutet hat. Ne? Also nicht nur in diesem einen Gespräch, sondern insgesamt. Ja. Bushido hat ja selber gesagt, er hätte sich das nie getraut, wenn Arafat nicht von sich aus gesagt hätte, er wollte das nicht. Und es lag ja vor allem daran, dass Anna-Maria angefangen hat, Stress zu machen. Und ja, dann auch bei den Treffen dabei war und gesagt
wobei
hat, so
natürlich
gehst du nicht
man
mit
sagen
meinem Mann
muss,
um.
Es hat ja auch bei ihm anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Der ist ja so streng gläubig geworden und so. Ne? Also da scheint ja auch irgendwas bei ihm passiert zu sein.
Ja,
die waren
ist
ja vorher sogar befreundet, richtig?
Genau,
und immer
genau diese
Matrix
Widersprüchlichkeit.
Und so.
Ja, die Widersprüchlichkeit, die ich sehe, ist nämlich genau das, dass sie ja sagt, er ist so ekelhaft, wir hatten nichts miteinander zu tun. Gleichzeitig gibt's dann aber so, ja, unsere Kinder haben irgendwie miteinander gespielt, die haben da auch übernachtet und so. Und gerade vor diesem Hintergrund, dass sie so eine Löwenmutter ist, die ihre Familie um jeden Preis verteidigt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihre Kinder da schlafen lässt, wenn sie da schon ein schlechtes Gefühl gehabt hätte bei der ganzen Geschichte.
Nee, aber er hat sich ja verändert, das sagen sie ja auch ganz klar.
Alle sagen das.
Ja, alle sagen das. Die Straße sagt das hier. Berlin auf der Straße, World on the Street.
Ja, also ich fand sie wirklich auch wahnsinnig faszinierend. Ich fand das echt spannend, das zu sehen. Ich fand Bushido, ähnlich wie Alec Baldwin, sah wahnsinnig fertig aus, diese ganze Doku. Also dem ging es, glaube ich, richtig, richtig schlecht. Der hat ja auch bei Kurt Krömer nochmal darüber geredet, dass der auch durchaus schwere Depressionen hat. Was dann irgendwie wieder auch dagegen sprechen würde, dass der gar nichts mitkriegt. Also
ja. Also ich finde tatsächlich, er hat eher so ein bisschen was, ich finde, er hat fast schon was so Spießiges auf eine Art.
Ja, auf jeden Fall.
Also vor allem
das hat
jetzt.
Er aber
also
auch
so,
schon immer.
Ja, das hat er, das irgendwie hat er was, ich weiß nicht, irgendwie hat er was so, ich kann es dir auch nicht genau sagen, was. Also was ganz, der hat was ganz Unglamouröses.
Ja.
Weißt du, so auch mit seinem ganzen Geld und mit allem, das hat alles irgendwie, das hat keinen Glamour.
Weißt du, was im Prinzip eigentlich das Sinnbild für diese Glamourlosigkeit ist?
Der ist Keller mit Marmor.
Ja, den hat der Arafat, ja. Aber bei Bushido im Haus, also um die Leute, die die Doku nicht gesehen haben, die vielleicht auch nicht sehen wollen, es geht da viel um ein Grundstück in Kleinmachnow, das hat man bestimmt schon mal mitbekommen. Dieses Grundstück ist 17 Millionen wert, ein Haus gehört Arafat, ein Haus gehört Bushido. Arafat hat dann noch so ein paar eigene Schwarzbauten gemacht.
Auch für seinen Junkie-Bruder noch eine Hütte
genau.
Gebaut.
Und Bushido geht dann nochmal durch dieses Haus und das fand ich aber auch interessant, dass er dann gesagt hat oder dass Anna-Maria gesagt hat, beide Eltern sind quasi in diesem Haus gestorben, weil er sich um die gekümmert hat bis zum Schluss, ne? Oder sie gemeinsam sich gekümmert haben um die Eltern und das, ich finde, das hängt schwer in diesem Haus drin, sogar wenn man nur zuguckt, finde ich, ist da eine ganz große Schwere. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, das Zeichen für diese absolute, biedere, spießige Unglamourosität ist. Er geht in diese Küche rein, dieses Haus kostet 9 Millionen Euro und er läuft in diese Küche und dann hängt einfach so ein Wandtattoo mit Cappuccino,
Mokka,
Latte Macchiato, Mokka da so an der Wand. Das war nicht wirklich genial.
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich nicht,
das
aber
ist ein
ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit den ganzen Wohnungen und Häusern, dass das dieses Haus tatsächlich ist. Das habe ich irgendwie eine Zeit lang nicht verstanden. Und dann habe ich mich auch sehr gewundert, weil sie dann ja ganz lange über den Potsdamer Platz und dieses Leipziger Platz Mall mit der Adresse, also Nummer 14, du siehst ja wirklich, wo der wohnt. Und dann ist aber klar, okay, sie wohnen da dann nicht mehr.
Genau, ja, ja. Das also, war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Also es gab ja diese Videos damals,
ja,
wie er da in die Mall of Berlin
Bra
rein
auch, ne, gesagt
da war aber nicht
aber
klar,
ich finde tatsächlich, muss man einfach sagen, ich finde, er hat glaubhaft gesagt, dass das hier nix 31er ist. Dass es nicht so ist, dass er Straffreiheit bekommt, weil er mit der Polizei zusammenarbeitet, sondern dass es konkrete Anschlagspläne auf ihn und seine Familie gab und er deswegen Polizeischutz bekommen hat. Also ich fand das schon glaubwürdig, den Punkt, oder?
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch glaubwürdig. Ich fand auch tatsächlich, dass auch thematisiert worden ist, die Wirtschaftlichkeit, ne, dass er irgendwie dieses Album auch gemacht hat, weil er irgendwie das Geld brauchte, um irgendwie weiter liquide zu sein, auch in dieser schwierigen Situation. Und dass das auch immer wieder ein Thema war.
Ja, ob wir
weil
mit
30
oder mit 5 Millionen irgendwie auswandern.
Ja, genau, das ist eine Sache, die ihm immer wieder auch vorgeworfen worden ist, dass er quasi bestimmte Dinge aus wirtschaftlichem Kalkül machen würde. Das ist aber sowieso auch so ein bisschen so, als würde man jemandem, der bei Love Island ist, vorwerfen, er würde Follower haben wollen. Also das ist irgendwie eine Null-Anschuldigung, finde ich. Ja. Also finde ich total beknackt. Klar geht es dem auch um Geld bei dem, was er da tut.
Er wird jetzt auch einen Cannabis machen.
Er wird, ja, ich glaube, es ging ihm darum, dass er das konsumieren darf, oder? Oder glaubst du, er will das
Nein,
verkaufen?
Es ging um eine Lizenz. Es ging um eine Lizenz, wollte er haben.
Ah, okay. Ich dachte, es ging um eine, ich darf das dann rauchen, Lizenz. Nee. Ich dachte, die wollen nach Amerika auswandeln. Das haben sie ja auch
Meinst
nicht
du,
gesagt.
Meinst du, dass er das als erstes sind? Macht, dass er erstmal in Amerika anruft, ob er eine Rauchlizenz bekommt?
Ja,
ich habe verstanden, dass er wegen Business, ach keine Ahnung, aber kann auch sein, dass ich nicht verstanden habe. Egal, also es war irgendwie auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand auch die Aufnahmen von früher, fand ich wirklich geil, wo er irgendwie noch so ein bisschen, ich war damals auch auf der Premiere von Zeiten ändern dich, mit wo Elias ihn ja gespielt hat in Jung. Also im anderen Jahr 1000, ich glaube.
Wie alt ist eigentlich Elias Mbarek?
Ende 30.
Weil Bushido ist 43.
Ende 30.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil der spielt den ja als 18-Jährigen.
Ja. Aber Bushido sah schon auch immer älter aus, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, guckt es euch an, es ist wirklich geil. Es kommt auch Soraya drin vor und der Vater von Sarah Connor. Und
Aber auch was Soraya sagt, auch irgendwie geil.
Ich finde halt, weißt du, was wirklich geil ist? Diese wirklich so krass die Hosen runterlassen.
Ja.
Das ist schon beeindruckend und dann auch zu merken und auch irgendwie befreiend. Auch ich kann mir vorstellen, dass es eine riesen Befreiung ist, auch wenn du prominent bist und sowas, einfach zu sagen, scheiß drauf. Ach so, und ich habe übrigens noch eine Theorie.
Ja.
Was heißt eine Theorie? Ich glaube, ich habe einfach hundertprozentig recht. Man muss sagen, egal wie, ob sie jetzt eine Mobwife ist oder nicht, die hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Die ist eine sehr private Person. Finde ich. Ne? Also in der Vergangenheit. Es gab ganz selten mal, gab es irgendwie Sachen über die.
Mhm.
Stimmst du mir zu?
Ja, grundsätzlich ja.
Der Grund, das jetzt zu machen, das haben wir auch damals ja schon bei Frau Ludowig irgendwie, als sie bei RTL exklusiv plötzlich waren, könnte auch einfach der sein, dass sie sagen, wir schaffen eine größtmögliche Öffentlichkeit, damit wir sicherer sind.
Das ist ein Schutzwall auch.
Dass es ein Schutzwall ist. Dieses einfach damit so an die Öffentlichkeit zu gehen, das ist das Gegenteil von Zeugenschutzprogramm oder das Gleiche, halt nur mit einer anderen Methode. Dass du einfach so eine bekannte Person bist, dass dich niemand mehr anfasst. Aber natürlich, ich habe überlebt, so weißt du, wenn der Abu Shaka wirklich so ist, wie Bushido sagt, dann wird der, glaube ich, auch 20 Jahre warten. Ich glaube, das, was sie macht, wo sie auch so weint, ne, wo sie sagt, ich werde nie wieder diese Sicherheit haben, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, die werden auch die Kinder und so. Ich glaube, das ist so, wenn das stimmt, dann könnte das jemand sein, der irgendwann diese Rache übt. Und dann auch befriedigt ist.
Ich finde auch, dass das ist,
so
was
unheimlich.
Am Ende so hängen bleibt, dass
es
nie vorbei ist.
Ja, das ist richtig bedrückend. Ja, es wird niemals vorbei sein.
Ja. Wahrscheinlich nicht mal mit dem Tod von Bushido, wahrscheinlich nicht mal mit dem Tod der Kinder von Bushido.
Mit dem Tod von Arafat, aber.
Ja, wer weiß. Also,
naja, es scheint ja auch in seinem Umfeld Leute zu geben, die jetzt nicht so Bock haben.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das fand ich tatsächlich auch echt interessant, dass dann doch explizit und bestimmt wurden auch viele Sachen irgendwie mit Namen. Zwar
aber
der Name wurde dann einmal weggepiept.
Er ist inzwischen geschieden, ne? Von der Frau. Die Frau ist die ehemals beste Freundin von ihr.
Okay.
Und die sind inzwischen geschieden.
Ja, also für Menschen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, schaut euch das auf jeden Fall an, auch wenn wir jetzt schon viele Sachen hier besprochen haben.
Ja, egal,
es ist einfach super emotional. Und ich hoffe natürlich, und das wird aber auch so sein, oder, dass die eine zweite Staffel machen. Weil das hört ja, ohne zu viel zu verraten, das hört
also
ja
ich meine, noch mehr über
deren
Leben und so, ja, aber das ist ja was du dann auch
nachlesen
kannst. Ja,
über
aber
den Prozess,
ja gut, aber das dann machst du vielleicht noch eine Folge. Aber ich meine, das Leben von Bushido hat man jetzt genug gesehen. Wie der Nutella-Brote isst.
Und World of Warcraft spielt und ganz glücklich ist, wenn
er das macht.
Ja, sehr
viel Computer spielt. Sag mal, jetzt Werbung. So, Lars Jöns Feuerborn. Ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping-Geschichte ab. Ne? Dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die einschlägigen Fast-Fashion-Klamottenseiten und kaufe mir irgendetwas, was ich nicht brauche. Zweifelsfall, was ich schon 100.000 Mal habe. Und fühle mich danach irgendwie schlecht. Ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich bin viel am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut. Für niemanden, für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon, aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf
diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro. Ne? Kennen wir, die Koro Drogerie.
Die sind heute wieder unser Partner hier.
Sind unser Partner. Also Koro ist ja immer wieder für Überraschungen gut. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich so einen Impuls habe, jetzt möchte ich mir mal irgendwas kaufen und irgendwo rumstöbern, dann gehe ich auf korodrogerie.de und stöbere in deren Sortiment rum und gehe meistens auf Neuigkeiten. Da kann man nämlich sehen, was sie an neuen Produkten haben und kaufe mir da was, weil das inspiriert mich tatsächlich, mich wirklich gesünder zu ernähren, als ich es normalerweise tue. Und ich habe jetzt was ganz Tolles gesehen, und zwar haben die neu, wäre ich nie drauf gekommen, Savory-Riegel, also herzhafte Snacks, aber nicht so in Form von Nüssen oder Chips oder sowas, sondern in Riegelform, beziehungsweise fast schon in Beefy-Form. Es gibt nämlich die Bio-Veggie-Sticks, die sehen so aus wie kleine Würstchen, die Basis ist Sonnenblumenkerne, gibt es einmal in mild und einmal in spicy. Die habe ich mir bestellt, und dann gibt es einen herzhaften Erdnussriegel, Lars. Ist das nicht verrückt?
Okay, dann mit Tomaten und ich mache heute noch meine Bestellung, deswegen. Und dann werde ich das auf jeden Fall nachher direkt machen.
Und den Spinatpirat. Das ist ein Spinat-Ananas-Riegel. Weil ihr wisst, ne, mit dem Zucker habe ich ja so meine Probleme. Und all diesen Produkten ist kein zugesetzter Zucker, aber man snackt sich trotzdem einmal durch. Und deswegen mache ich das jetzt viel lieber, weil das ist besser für mich, besser für die Umwelt. Weil man kann schon sagen, Koro ist ja fast das Gegenteil von Fast Fashion, oder?
Ja, finde ich auch. Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Sie sind neugierig. Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen und auch kreativ, denn sie suchen nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Und natürlich sind die auch mutig, denn sie schrecken nicht vor irgendwelchen Ideen zurück und schauen stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile haben wir ein Produktportfolio von über 1100 Produkten aus einem Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und wenn ihr auch so kleine Spinatpiraten sein wollt wie Elena, dann könnt ihr das Ganze jetzt auch mal testen. Und zwar mit dem Code PROMI, P-R-O-M-I, alles groß geschrieben, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Den Code und alle anderen weiteren Informationen findet ihr nochmal in den Shownotes.
Also bevor ich jetzt die 17. schwarze Leggings kauft, geht doch da mal ein bisschen shoppen auf korodrogerie.de. Do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
Müssen wir mal kurz weitergehen. Und zwar möchte ich jetzt über die Tochter von Carter Rium lesen. Ich habe nur gelesen, dass der eine 9-jährige Tochter hat und dass sie ein unkonventionelles Verhältnis haben. Was hier so ein bisschen
was bedeutet das?
Naja, eben, das hört sich ja ein bisschen so komisch. Es hört sich danach an, als würden sie sich nie sehen. So.
Ja.
Und als wäre das so ein schönes Wort von wegen, ich sehe sie nicht. Und ich habe erst gedacht, so, okay, komisch, das ist auch so nach der Hochzeit irgendwie so zu veröffentlichen, aber jetzt ist quasi, Entschuldigung, ich muss parallel in der bunten blättern, es ist tatsächlich ein bisschen Bitch-Move von der Mutter. Also die Mutter, die heißt Laura Bellizzi, sie ist ein It-Girl aus Italy.
He has a type, obviously.
Naja, die ist irgendwie, sieht ganz anders aus und ist, egal, auf jeden Fall, sie ist ein TV-Sternchen. Paris Hilton ist Paris fucking Hilton, also es ist so ein Party-Girl, auf jeden Fall. Und die hat ein Kind bekommen. Sie hatte dann eine eigene Reality-Show, die hieß Secrets of Aspen. Was ich einfach schon, warum kenne ich das nicht? Warum kenne ich die Reality-Show Secrets of Aspen nicht? Auf jeden Fall ist sie dann, nee, kurz danach ist sie schwanger geworden. Es gab das Gerücht, dass Mel Gibson der Vater sein sollte. Ew.
Geil.
Wirklich ew. Jetzt, 9 Jahre später, sagt sie aber, dass Carter Rium der Vater der Tochter ist. Und zwar hat sie einen öffentlichen Brief rausgegeben von der Tochter, die angeblich seine Tochter selber verfasst und sich ausgedacht hat. Ich lese mal daraus vor.
Als 9-jährige Frau, ja. Lies mal vor.
Ich würde gerne den Rest meiner Familie treffen. Ich bin immer noch sauer und wütend, aber das versuche ich beiseite zu schieben. Ich meine, das ist auch eine bunte Übersetzung, ne? Aber trotzdem. Weil, wenn du dich dazu entscheidest, mir zu antworten, wäre ich sehr glücklich. Wenn nicht, wird mein Herz gebrochen bleiben. Das hat sie angeblich geschrieben. Und dann schreibt sie weiter. Achtung, Leute, Achtung. Achso, nee, das war's.
Also, was ich da schon mal sagen kann, es klingt natürlich wahnsinnig bedeutungsschwanger und unkindlich, aber auch die Kinder von Bushido sagen ja so geile Sachen wie Gnade mir Gott und
ja,
so. Das
okay,
ich auch,
aber das ist also, was anderes, als was zu schreiben. Also ich finde schon, das ist klar, man sagt auch als Kind witzige Sachen, aber Auf jeden Fall haben sie sich jetzt dazu geäußert und sie will ja auch Kinder haben und sowas, aber das ist tatsächlich, hat sie jetzt schon, ich finde das schon krass, also das nicht privat zu lösen, sondern die Tochter so einen Brief schreiben zu lassen, den man veröffentlicht.
Ja, ja, sofort zu schicken, ne, das ist schon hart, ja. Das ist hardcore, ja.
Ja. Also, finde ich nicht gut.
Nee, finde ich auch nicht gut, finde ich auf jeden Fall auch unkonventionell und, aber auch zu Recht, also sollte man lieber nicht machen. Hat Katariam sich dazu geäußert?
Das wissen wir nicht. Das können wir leider nicht
wissen.
Das
wissen wir nicht.
Lieber Papa, mir würde es wirklich gefallen, wenn wir eine Beziehung hätten und ich dir eine zweite Chance geben könnte, auch wenn du mich sehr stark verletzt hast. Puh.
Okay. Nee. Durch Abwesenheit?
Ja, was weiß ich, wahrscheinlich, ja. Also es hört sich auf jeden Fall alles nicht geil an. Das Kind sieht aber wirklich genauso aus wie er.
Also, ich möchte ganz kurz darüber reden, was du davon hältst, sich den eigenen Namen zu tätowieren.
Ja, was glaubst du? Es ist so, das ist auch so, wie wenn, heute rede ich viel über mein Kind, und mein Kind fragt mich manchmal so Sachen, wie kann ich eine ganze Tüte Bonbons, kann ich noch so vorm Schlafen gehen, eine halbe Tafel Schokolade essen? Dann sage ich einfach nur, was glaubst du? Dann sagt er, ich glaube nicht. Sag ich, ja, dann hast du ja die Antwort.
Das, ja, und ich muss dir auch völlig zustimmen. Natürlich ist das an sich eine sich selbst beantwortende Frage. Allerdings bin ich darüber überrascht, wer ein Tattoo von seinem eigenen Namen trägt, weil dass Marco Reus das hat oder Mike von Sommerhaus der Stars ist ja die eine Sache. Aber tatsächlich hat Billie Eilish sich den Namen Eilish auf oder unter die Brust, da gibt es abweichende Berichterstattung, tätowieren lassen. Und hat den jetzt.
Nein, aber das ist ja Familienname. Da. Das ist nicht nur was anderes.
Nein, ist es nicht. Da komme ich nämlich jetzt
nein,
und sage dir.
Nein, wie zickig du bist. Oh.
Sag, Billie Eilish heißt nicht Billie Eilish, sondern Billie Eilish heißt Billie Eilish Pirate Beard O'Connell.
Wirklich?
Ja, Eilish ist ihr zweiter Vorname.
Und warum hat sie das gemacht? Ich hab's Eilish.
Ja, also
warum?
Sie
aber gibt's dazu irgendeine Geschichte? Oder einfach nur hat sie gemacht und du hast es gesehen?
Sie hat jetzt ihre Tattoos irgendwie offenbart und hat gesagt, dass sie die hat und so. Warum sie jetzt genau dieses Tattoo hat, das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Wahrscheinlich hat es nicht den gleichen Grund wie Marco Reus. Vielleicht aber auch schon. Vielleicht sind Marco Reus und Billie Eilish einfach Seelenverwandte. Ich finde das irgendwie eine komische Sache. Vor allem auch gerade jemand, der so prominent ist mit so einem Namen, dann, also.
Ja, ist irgendwie angeberisch, ist irgendwie selbstverliebt.
Ja, ja. Weiß nicht. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Genau, wenn man Eilish. So,
komisch.
Finde ich auch komisch. Finde ich jetzt auch nicht den geilsten von ihren Namen. Ich finde, da hätte sie wenigstens Pirate sich tätowieren
lassen
können.
Ich glaube das aber auch
ja.
Nicht mit dem Pirate. Vielleicht hast du dich verlesen, insgesamt, bei dem ganzen Geschichte.
Das kann sein. Vielleicht hat sich auch einfach ein Piraten tätowiert.
Jetzt muss ich leider einmal kurz über Fernanda Brandao reden. Also das Schlimme an Fernanda Brandao ist, dass ich weiß, und ich weiß aber nicht mehr woher, aber ich weiß, dass ich es nicht aus der Zeitung weiß, dass sie sexsüchtig ist.
Du weißt es privat?
Ja. Aber natürlich weiß ich es nicht persönlich, weil ich mit ihr ihre Sexsucht behandelt habe oder mit ihr geredet habe, sondern mir hat das jemand erzählt.
You do not treat.
Nein, ich kann es nicht wissen, aber mir hat das mal jemand erzählt. Aber das ist auch schon wirklich 100.000 Jahre. Aber Fernanda Brandao hat nun einen Mann kennengelernt, der heißt Roman Weber. Der ist der Sohn von einem Menschenrechtler.
Nee.
Nee, und Menschenrechtler und Abenteurer steht hier, so wie, was weiß ich.
Angelina Jolie.
Ja, eigentlich ja. Genau. Und den hat sie irgendwie kennengelernt und dann haben sie sich irgendwie verknallt. Die haben sich über Freunden kennengelernt, hat sie sich verknallt. Der lebt aber in Schweden und lebt da auch so ganz alleine und zurückgezogen und was weiß ich, was er da macht. Und dann hat er sie immer nach Schweden eingeladen und hat er gesagt, jetzt zeige ich sie aber da. Hat sie im Hubschrauber da irgendwie in die Wildnis geflogen und es gab keine Handys, es gab kein Essen. Und sie waren 10 Tage, haben sie dann direkt so ein Survival-Training gemacht und es hat wohl bombenmäßig funktioniert. Und sie haben sich nur von Holunderbeeren und Fisch ernährt. Und sie hat in der Zeit gesagt,
wäre das ein erstes Date für dich? Wäre das ein gutes erstes Date? Würdest du das, was würdest du machen, wenn jemand das mit dir macht?
Was glaubst du?
Ich glaube,
die wissen mein Problem mit Kohlenhydraten.
Ja, ja.
Das wäre einfach ein Problem. Also ich finde schon, also ich würde schon auf jeden Fall viel Sashimi gerne essen von so frisch gefangenem Lachs und auch gegen Bären, aber Naja, egal. Auf jeden Fall haben sie super verstanden. Lieber in einem Haus. Die haben die ganze Zeit in einem Tipi geschlafen und sie hat in der Zeit gesagt, ich will dich heiraten und ich will deine Kinder austragen. Und er hat gesagt, geil, korrekt. Und ein Jahr später ist sie jetzt tatsächlich schwanger und sie will dieses Kind in der Einöde gebären. In der
Wildnis gebären.
Und sie sind jetzt auch verlobt. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich daran so interessant fand. Er hat ihr irgendwann im Januar mit 30 Fackeln in Schweden einen Antrag gemacht und hat ihr aus einem Rentiergeweih ein Amulett geschnitzt. Und da...
Also entweder ist es ein sehr großes Amulett oder er hat sehr lange runtergeschnitzt.
Ja, das, und da würde ich auch sagen, da würde ich Nein sagen. Auch da würde ich schon Nein sagen. Also ich wäre natürlich auch nie so weit gekommen, weil
es gibt,
ich schon...
Du meinst, es gibt keinen Ring, oder? Sondern nur so ein Amulett?
Ich meine, erstens möchte ich niemals in meinem Leben ein Amulett bekommen. Ich finde, Amulett ist schon, hat so was ganz schlimm, so Rollenspielartiges. Oder? Und so
das
Harry
Amulett.
Potter. Genau.
Ja, ja.
Also entweder
ja.
Harry Potter-Fans oder Rollenspiel-Nerds haben Amulette. Und ich frage mich tatsächlich, wenn die zusammen in dieser Wildnis war, wo hat er das geschnitzt? Wie hat er es alleine geschnitzt, ohne dass sie das mitbekommen hat?
Meinst du, es war gleichzeitig mit dem ersten Date, dass er da die Fackeln angezündet hat?
Ich finde irgendwie die Vorstellung, dass mein Freund aus einem Rentiergeweih irgendwas schnitzt, finde ich irgendwie super unsexy.
Mein Vater hat, der ist ja Lehrer, aber ist eigentlich gelernter Optiker. Und der hat sich
38 Minuten.
Der hat sich eine Brille aus einem Horn, aus einem Kuhhorn geschnitzt.
Fürchterlich. Grauenhaft.
Ich finde es ziemlich gut. Ich finde es ziemlich gut. Liebe Grüße. Der hört das übrigens. Liebe Grüße, Papa. Finde ich gut, dass du das machst.
Aber hat er das so abgesägt und dann quasi so ein Horn und dann einfach auf die Augen gemacht?
Ja, ungefähr so. Einfach die Löcher, meinst du?
Ja, hä? Einfach die so Löcher?
Maschinengroß.
Na, dann kann er es ja noch gefeilt und geschützt haben. Aber ich... Ganz im Ernst, so würde ich es machen. Und ich bin ja ein sehr praktischer Mensch.
Ja, ja.
Und dann noch ein bisschen Klarsichtfolie drauf. Das ist die Brille.
Ja, schön. Finde ich schön. Könntest du mir ja schenken, wenn wir uns verloben. Dann
also das war später. Auf jeden Fall die Geschichte aus der Bunden. Ich erspare euch jetzt, was mit Albert Darboven ist. Aber über den gab es hier.
Wer ist denn Albert Darboven?
Darboven-Kaffee, genau. Also, dass der überhaupt noch lebt. Seine Cousine Hanna Darboven erlangte weltweit Berühmtheit als Konzeptkünstlerin, weil er macht nämlich auch Skulpturen, unter anderem eine deformierte Freiheitsstatue, die bei ihm im Garten steht. Also das erspare ich euch, Leute. Wir sind jetzt hier irgendwie immer noch bei Niemand muss ein Promi sein.
Wir müssen auf jeden Fall über den nächsten Power-Move der Wendler-Dynasty sprechen.
Ja, aber Nick, weißt du was? Ich rede dann nur mit dir drüber, wenn du zu OnlyFans gegangen bist, so wie ich es dir aufgetragen habe. Und da wirklich jetzt richtig legit Informations hast.
Ich habe legit Informations. Ich bin nicht selber gegangen, ich habe gehen lassen. Ich war nicht selber
hast
da, aber ich kann es dir sagen, was da passiert ist.
Gut.
Also, Wendler und Laura, aka die Wendlers, wie sie jetzt bei OnlyFans haben, haben sich quasi auf die Spuren des großen Poeten
Jotta.
Bastian Jotta begeben und sind jetzt auch
aber ist
der
nicht
bei,
gesperrt
OnlyFans.
Bei OnlyFans.
Ja, der war zwischendurch gesperrt, beziehungsweise sein Konto da wurde gefändet und das wurde direkt an seine Schuldner weitergeleitet, das Geld, was er da mit Sexfilmen von seiner umgetunten Frau, die er irgendwie vom Mauerblümchen zum Pornostar hat machen lassen. Oder vielleicht auch mit ihrem Einverständnis, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber darum soll es gar nicht gehen, wir wollten ja eigentlich auch nie wieder über den reden, diesen schrecklichen, bösartigen Menschen. Ich habe angefangen, wir haben auch schon mal gesagt, wir wollen nicht mehr über den Wendler reden, aber der macht einfach zu viel. Also interessante Sachen. Der ist jetzt bei OnlyFans mit Laura.
Übrigens auch stehen wir nicht darauf, was der Wendler macht. Wir finden ihn auch nur faszinierend, okay?
Ja, ja.
Und wir werden auch nichts im Nazi-Verlag deswegen kaufen. Und auch niemand wird jetzt deswegen was im Nazi-Verlag kaufen, weil wir über den Wendler reden. Hoffe ich jedenfalls.
Yes, sir. Auch keine Elektroschocker, bitte. So, der Wendler und die Laura sind bei OnlyFans. Das Anzeigebild, das große Bannerbild ist ein Hintern von Laura Müller. Und es gab auch direkt ein Video. Das erste Video ist, wie der Wendler, beziehungsweise das zweite, wie der Wendler ihr auf den Arsch haut. Sie liegt da am Pool und er läuft an ihr vorbei und schlägt ihr auf den Hintern. Das erste ist, wie er durch die Nacktfotos vom Playboy blättert. Und jetzt haben sie gesagt, ab dem 1. Dezember wird es jeden Tag ein Video geben.
Ja.
Und kannst du dir denken, was sie jetzt da für Videos machen jeden Tag?
Ficky Ficky oder Lecky Lecky?
Nee, sie enthüllen den großen Laura Müller Adventskalender, den es ja letztes Jahr schon gab.
Live
und
bei
jetzt
OnlyFans.
Machen die da live bei OnlyFans, machen sie quasi immer die Enthüllung, was der Wendler seiner Laura da geschenkt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Allerdings haben sie das, glaube ich, mit einkalkuliert und haben gedacht, okay, wenn die Leute jetzt enttäuscht sind, dass hier nicht Ficky Ficky Lecky Lecky gemacht wird, sondern nur Enthüllung, dann müssen wir ordentlich einen raushauen. Und dementsprechend hat Michael Wendler, wir können ja jetzt heute am Donnerstag, vor Full Disclosure zeichnen wir auf, sagen, dass zwei Türchen offen sind. Und was glaubst du, was der Gesamtwarenwert der Sachen ist, die er bis jetzt verschenkt hat?
Das ist ganz langweilig. I don't fucking care. Ich will Titten sehen.
Ja, du hast völlig recht. Es sind aber 123.000 Euro, die bis jetzt.
Aber die sind
doch
gesponsert worden von irgendwem.
Ich weiß nicht, ob Range Rover und Christian Dior unbedingt mit
aber
dem Wendler
ist es auch so, dass er
sie
hinterher
wollen.
Wieder wegnimmt, wie er auch den Schlüssel von seinem Fan von dem Auto
wahrscheinlich,
wieder weggenommen hat. Wahrscheinlich
genau,
hat
das habe ich mir
Laura,
auch gedacht.
Das hier zurück.
Genau, einfach mal kurz ausgeliehen und wieder weggebracht.
Wie viele Autos wollen
also,
ich noch haben?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und auch diese, wir schenken uns ein Auto und
finden
alles so krass.
Super affig und langweilig und sad und enttäuschend und jetzt rede ich nicht mehr über den Wendler, weil das ist wirklich einfach nur langweilig.
Das ist langweilig, ne? Und ich glaube auch, dass viele Menschen da enttäuscht sind, die da ein Monatsabo abgeschlossen haben für $45.
$45? Fuck me in the face. Da musst du aber wirklich, muss irgendjemand ins Face fucken, damit man $45 kriegt, bezahlt.
Ja, nobody's fucking anyone in the face. I'm sad about that. Und viele andere sind das bestimmt auch. Vor allem die, die dafür Geld bezahlt haben. Jetzt wird da nur irgendwie Türchen aufgemacht und keine Hosen.
So, ganz kurz noch eine triste Geschichte aus tristen Männern, die ihr Zenit hinter sich haben. Nein, das ist ein bisschen gemein, weil bei Kanye West wissen wir das nicht. Aber Kanye West und Marilyn Manson wurden gesichtet beim Dinner in L.A. Und es wurde gehört, wie Kanye gesagt hat, yeah, you know, all this pretty girls still text me. Yeah, so. Das finde ich so einen tristen Satz, wenn der wirklich so gefallen ist, vor allem zu Marilyn Manson, der dann am nächsten Tag eine Hausdurchsuchung hatte, jetzt nicht darauf bezogen oder hatte nichts damit zu tun, aber eine Hausdurchsuchung, weil sie nach Räumen gesucht haben, so Silent Rooms, wo er angeblich Frauen missbraucht hat. Also da geht's auf jeden Fall, ja, aber es ist gut, weil da geht's weiter. Man hat ja so ein bisschen Angst, dass das jetzt
im Sande verläuft.
Ja, aber ich glaube, das verläuft nicht im Sande. Und man fragt sich dann auch so, ey, G, don't fucking hang with Marilyn Manson im Moment. Wirklich nicht. Und auch sonst nicht. Und G hat auch nochmal gesagt, ich nenne einfach G, ich weiß, der heißt Yay. Also Yay hat gesagt, dass er auf jeden Fall, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er mit Kim wieder zusammenkommt. Und er wohnt da schon in der Nähe und ist da ganz in der Nähe und bald ist es wieder soweit.
Das ist Stalking.
Naja, der hat vier Kinder mit der, das ist dann, also, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich wohne da schon in der Nähe, ich schleiche mich an, ich pirsch mich
an. Lass sagen,
ich
akzeptiere das nicht, ist natürlich, geht gar nicht. Aber ich traue Kim Kardashian zu, dass sie das irgendwie handeln kann. Jetzt muss ich aufhören, weil ich muss jetzt essen gehen, Max.
Das finde ich total gut. Essen ist gesund. Tu das. Es war schön, mit dir zu sprechen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Wir sprechen uns erstmal diese Woche wieder und machen Temptation Island VIP. Am Samstag kommt das raus.
Temptation am Samstag bei Podimo. Den Link dazu haben wir euch natürlich hier auch in die Shownotes
gepackt. Und abonniert uns auch bitte mal. Bitte, bitte abonniert uns. Es kann nicht sein. Wir haben so viele Hörer und so wenig Abonnenten. Es kann einfach nicht sein. Abonniert uns bitte.
Abonniert uns, das kostet kein Geld. Klickt einfach auf Abonnieren, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das hilft uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Bis dann.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura
und Sarah
und unseren True-Crime-Podcast Eyes in the Dark.
mit dem wir jetzt ziemlich hoch gepokert haben.
Ja.
In unserem Podcast sprechen wir jeden Sonntag ziemlich detailliert über einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Dabei konzentrieren wir uns auf eher unbekanntere, deswegen aber nicht weniger spannende Fälle. Beispielsweise behandeln wir in Folge 161 ein tödliches Airbnb auf Hawaii. Ihr ahnt es schon, euch erwarten schlaflose Nächte.
Am Ende jeder Folge bescheren wir euch außerdem nochmal einen ordentlichen Gänsehaut-to-go-Moment, in dem wir eine paranormale Story aus unserer Community vorlesen. Euch ist auch schon mal etwas Unerklärliches oder Mysteriöses passiert? Dann immer her damit.
Und wer von solchen Dingen nicht genug bekommen kann, für den haben wir noch etwas ganz Besonderes im Petto, denn einmal im Monat heißt es bei uns Spooky Sunday. In diesem Paranormal Special widmen wir uns übernatürlichen Vorkommnissen und erzählen euch unter anderem die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm Annabelle. Ein anderes Mal geht es um den kleinen David, der dem New Yorker Adam Ellis im Traum begegnet und ihn anschließend auch im wahren Leben heimsucht.
Wir freuen uns schon, wenn ihr bei Eyes in the Dark reinhört und ab jetzt jeden Sonntag mit dabei seid, damit wir uns gemeinsam durch wahre Kriminalfälle denken oder uns bei den Spooky Sundays ordentlich gruseln können.
Ach, und übrigens, hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin, schöne Träume.
Mehr oder weniger. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.